Hi, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 3 Jahren und wir wollen euch die Möglichkeit damit geben, mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr ansonsten bereits über 150 Folgen. Jede Woche kommt sogar noch bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes und da findet ihr dann auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Pollux, Psychopathen im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg: In diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Max, jetzt haben wir in den letzten Folgen des Öfteren darüber geredet, dass Psychopathen vor allem auch kriminelle Tendenzen haben. Und in meinem Kopf ist das auch irgendwie jetzt gerade immer so mit Straftätern verbunden. Heute kommt ja der Punkt, wo wir es so ein bisschen auseinanderziehen wollen, glaube ich. Denn nicht immer sind Psychopathen auch gleich Kriminelle. Und oft sitzen die auch in Führungsunternehmen großer Konzerne. Warum sind Psychopathen dann eigentlich gerade in der freien Wirtschaft ganz oft so unglaublich erfolgreich?
Oh ja, gut. Wenn wir uns die Businesswelt der letzten Jahrzehnte anschauen, also diesen globalen Marktplatz mit den ganzen laxen Regulierungen und diesen unendlichen Möglichkeiten der Täuschungen, die es ja früher vielleicht so gar nicht gab. Also jetzt Täuschung und Manipulation auf der ganzen Welt. Jedes Land hat eigene Regelungen. Es gibt überall Loopholes, Schlupflöcher zu finden. Dann ist es der perfekte Ort für einen Psychopathen. Hier kannst du wirklich mit einem Sack voll guter Qualifikationen und einer Menge antisozialer Persönlichkeitsmerkmale sehr, sehr weit kommen. Und deswegen finden wir die dort.
Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass selbst nicht mal bei großen Konzernen, auch so in kleineren Unternehmen, gerade Führungskräfte oder auch der Boss ganz oft einfach so leichte psychopathische Tendenzen hat. Also hat das zum Beispiel auch damit zu tun, dass die vielleicht eher von sich überzeugt sind, von sich sehr eingenommen sind und das vielleicht auch irgendwie dazu führt, dass sie, mit diesem Größenwahn auch vielleicht sich an Positionen setzen, wo andere vielleicht eher dann denken, ich weiß, ob ich mir das zutrauen kann oder nicht, ich weiß es nicht.
Ganz klar, wir haben es ja auch in der Folge mit Mark Reed gesagt, dass es Psychopathen im Grunde egal ist, ob das Arbeitsklima gut ist. Mhm. Es ist ihnen egal, ob sie Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht andere verletzen oder anderen aufstoßen oder so. Das ist denen komplett, bedeutet ihnen ja nichts. Und deswegen sind sie eigentlich in der Führungsspitze schon gut aufgehoben. Man spricht davon, dass wenn wir diese 1%, die antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, also Psychopathen sind, wenn wir die auf die Management-Ebene übertragen, dann sind es tatsächlich dort bis zu 20%. Also
aber gut aufgehoben, finde ich, sind die da eigentlich nicht, weil eigentlich würde ich mir da wünschen, dass da Leute sitzen, die auch Empathie haben und ein gutes Sozialverhalten.
Wir kommen in der Folge jetzt wirklich drauf, was passiert, wenn du einen Psychopathen an der Spitze hast, weil heute sprechen wir über einen Typen, der unter anderen Voraussetzungen bestimmt ein toller Serienkiller geworden wäre.
Okay.
Ein erfolgreicher Serienkiller geworden wäre. Stattdessen hat er sich in eine Position gebracht, in der er unglaublicherweise sogar noch mehr Schaden anrichten konnte. Also, pass auf, wir fangen einfach mal an. Wir sprechen heute von Jeffrey Skilling. Den kennt man hier jetzt nicht so sehr, außer man ist eh schon drin in Wirtschafts- und Business-News die ganze Zeit. Aber er ist verantwortlich oder gilt als einer der Verantwortlichen für die größte Pleite, den größten Bilanzbetrug in der amerikanischen Geschichte. Und
wann war der?
War alles die letzten 20 Jahre so.
Okay. Mhm.
Dieser Mann hatte eigentlich alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Er war auf der Harvard Business School, hat sich dort anscheinend schon als fucking smart beim Vorstellungsgespräch vorgestellt.
Wow.
Das scheint irgendwem in Erinnerung geblieben zu sein. Und es ist, man weiß es. Und jetzt haben wir wieder das. Jemand, der bereit ist, Regeln zu finden, die man umgehen oder brechen kann. Und gleichzeitig jemand mit fehlendem Mitgefühl und Unrechtsbewusstsein, der, wie wir später herausfinden werden, total bereit war, fehlende Arbeitsschutzmaßnahmen in anderen Ländern, Niedriglöhne im eigenen Land und so, diese ganzen Dinge auszunutzen, bei denen wir eigentlich ein schlechtes Gefühl kriegen, wenn wir daran denken, ein Lohnsklave. Das hört sich nicht gut an, normalerweise, wenn du einen Betrieb leiten solltest. Wenn dir dieses Ding wenn das Wort für dich gut klingt und du keine Domina bist, dann ist es nicht gut. Mhm. Ich meine, er war jemand, der absolut keinen Gemeinsinn empfindet. Und
kein Gemeinsinn?
Kein Gemeinsinn. Was Gemeinsinn heißt, dass du das Gefühl hast, mit anderen Menschen verbunden zu sein.
Also ein Gemeinschaftsgefühl.
Ein Gemeinschaftsgefühl. So dieses, auch zum Beispiel der Gedanke, dass wenn man erfolgreich ist, dass man davon was zurückgeben will, indem man zum Beispiel andere unterstützt, die noch nicht so weit sind und so. Das ist denen komplett fremd. Mhm. Machen es natürlich trotzdem, wenn es aus irgendwelchen Imagegründen nötig ist. Gleichzeitig ist sind es oft Leute und er auch jemand mit einer angeborenen Risikobereitschaft. Das hatten wir auch schon wieder, ne? Du erinnerst dich, diese ganzen Dinge, die wir über Psychopathen schon besprochen haben. Problem, jemand mit angeborener Risikobereitschaft und ohne moralische Begrenzungen ist in dieser Position
gefährlich.
Viel eher bereit, Bilanzmanipulationen oder eben Insiderhandel zu betreiben. Das ist ja das, was wir beide gar nicht machen können. Selbst wenn wir wollten, welche Bilanz wollen wir denn manipulieren? Meine eigene, ich bin Einzelunternehmer, so, okay. Oder ein Insiderhandel, der hat ja, wir haben da überhaupt, wir sind nicht gefährlich.
Sind die, aber ich überlege gerade, sind die risikobereiter, weil sie sich selber überschätzen oder sind sie risikobereiter, weil sie nicht so viel Angst vor dem Gefängnis oder vor der Bestrafung haben?
Es kommt immer ein bisschen auf die Ausprägung an. Ich glaube, die Risikobereitschaft rührt zuallererst mal daher, dass du ja nichts fühlst und dass du ständig auf der Suche bist, irgendwas in dir auszulösen. So, wir haben es ja schon mal, nehmen wir dieses aus dem Flugzeug springen, du schaust mich an, das heißt Fallschirm springen, ja, das meine ich nicht. Ich meine dieses Skydiven oder so, ne? Oder du hüpfst irgendwo runter oder wie heißt denn das, wenn sie von dem Wolkenkratzer springen oder so, das ist was so einen richtigen Adrenalinschub macht.
Bungee Jumping.
Ohne Seil.
Ohne Seil, ach so, aber du mit so einem Ding dann.
Ich glaube, es heißt Skydiven oder so. Also man springt irgendwo runter und kriegt einen riesen Adrenalinschock. Mhm. Das würde natürlich in Jeffrey Skilling auch was auslösen. Aber einfach nur einen spannenden Film schauen, eher nicht. Okay. Und daher kommt diese erhöhte Risikobereitschaft. Du willst ja, dass was passiert.
Das kickt ihn irgendwie.
Und dann spürt er wenigstens ein bisschen was.
Ah, okay, verstehe. Mhm.
Und was bei diesen Leuten jetzt noch dazukommt, was sie vor allem unterscheidet vom normalen, unfreundlichen Psycho, der irgendwie in dem Amt eine kleine Position hat, ist die Ausprägung zweier Faktoren. Und zwar der Kaltherzigkeit auf der einen, gepaart mit dem machiavellistischen Egoismus. Darüber haben wir schon mal geredet, dieser Machiavellismus. Absoluter Wille zur Macht. Mhm. So immer mehr Macht.
Machiavellismus.
Genau. Bei Machiavelli, also der Fürst, hattest du letztes Mal schon danach gefragt, da geht es vor allem darum, deine Machtposition um jeden Preis zu sichern. Und er hat ja damals für die Medici gearbeitet, also eine der mächtigsten Familiendynastien aller Zeiten. Und da war der Gedanke immer, wie kriege ich meine Nachkommen noch mächtiger als mich? Wie werden die nach mir kommen, noch größer? Und er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, an dem sich die Leute heute noch orientieren, die so denken. Und damit auch diesen Begriff geschaffen. Skilling selbst kam von einer Unternehmensberatung, und zwar McKinsey, also riesen Unternehmensberatung. Und von dort kam er zu Enron. Enron ist ein Energiekonzern in den USA gewesen. Und die waren damals schon bekannt dafür, erstklassige Kontakte zur Politik, insbesondere zur Familie Bush, zu unterhalten. Also die haben dieses Spiel sehr gut gespielt zwischen: Wir wollen Geld verdienen auf der einen Seite. Wen brauchen wir dafür? Na gut, wir brauchen Politiker, die uns die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir so viel Geld wie möglich verdienen können. Und übrigens sind Politiker natürlich auch ein perfektes Beispiel für diesen Typ Machtmensch, Psychopath.
Da muss ich direkt an einen Menschen denken, der ein leicht orangefarbenes Gesicht hat und blonde Haare. Aber um das nochmal kurz zusammenzufassen. Also der hat in einer wahnsinnig guten Elite-Uni studiert, ist dann zu McKinsey, also einem unfassbaren Wirtschaftsunternehmen, wird da wahrscheinlich auch krasse Wirtschaftskontakte geknüpft haben. Dann ist er weiter zum nächsten Konzern und da hat er dann auch nochmal politische Kontakte geknüpft.
Genau. Und wir dürfen nicht vergessen, die 90er waren eben dieses Zeitalter der Privatisierung und der Deregulierung. Ja, der Staat gab Dinge wie, auch hier in Deutschland übrigens, gab Dinge wie Energieversorgung, Transport und so weiter. Es wurde vom Staat in private Hände gelegt, weil man gedacht hat, naja, dann läuft es ja besser. Und gleichzeitig kam dieser Gedanke, den freien Markt global zu öffnen und dabei eben die Regeln beiseite zu schaffen. Und das sind perfekte Bedingungen für solche Leute. Stell dir das vor, du hast einen Mann wie Jeffrey Skilling. Brillant auf der einen Seite, also kein Dummkopf, ein hochintelligenter Mann, glatt, geschniegelt, irgendwie so hip und mutig auf der einen Seite, scharfkantig und ein Macho auf der anderen Seite. Wir haben so einen, eigentlich, ich mich erinnert der an den Hai in einem Anzug.
Mhm.
So, der aber lächelt. Und die Leute wollten das damals. Man wollte so eine Art Boss. Weil man geglaubt hat, Mensch, der zieht was, der bringt uns vorwärts.
Ich muss so ein bisschen auch an Wolf of Wall Street denken.
Wolf of Wall Street sind ja alles diese Kinder, auch dieses Gordon Gekko in der Wall Street im ersten Teil, so diese 80er Raubtierkapitalisten. Und Jeffrey Skilling, die waren dann schon ein bisschen glatter. Die waren dann schon auch die, ja, wie kann man das sagen? Es war nicht mehr so wie in den 80ern, nicht mehr ganz so verstaubt wie in den 80ern. Und es war noch nicht so, ey, hier habt ihr eine Hüpfburg im Büro wie in den 2000ern so.
Mhm.
So, es lag genau dazwischen. Was er gemacht hat, er hat diese Struktur des Gaskonzerns Enron verändert. Das ganze Geschäftsmodell weg vom reinen, wir bieten Energie an, um Geld zu verdienen. Wir verkaufen Gas. Stattdessen sind sie auf dem Aktienmarkt und haben Risikogeschäfte gemacht. Mit all diesem Kapital, das so ein großes Unternehmen hat, ist man also weg von, ich verkaufe ein Produkt und hin zu, wir machen Risikoinvestment. Wir verdienen Geld am Geld verdienen.
Und nicht mehr mit Gas?
Doch auch, aber eben nicht mehr den Großteil.
Ah, okay.
Was er auch gemacht hat, was so ein typisches
Beispiel. Und das hat er eingeführt?
Das hat er mit eingeführt, genau. Was er vor allem, was so sein Führungsstil ein bisschen unterschreibt, was ich gefunden habe, was ich wirklich auch typisch psychopathisch finde. Mitarbeiter wurden brutaler behandelt. Du hast sie zwar besser bezahlt auf der einen Seite, auf der anderen Seite warst du aber viel brutaler. Und er hat ein System eingeführt, das nannte sich Rank and Yank. Das heißt, es gab ein Punktesystem und jeden Monat wurden die Ersten nach diesem Punktesystem mit Boni überschüttet, haben also mehr Geld bekommen und die Letzten auf dieser Liste wurden gefeuert. Und wie du gerade guckst, stell dir das mal vor. Das ist so, und
das treibt einen ja auch dazu, wirklich richtig fies zu werden.
Über Leichen gehst du. Also wenn du irgendwie einen Fehler bei deinem Kollegen finden kannst, findest du den und wenn du dich dafür gut darstellen kannst, machst du das auch. Und super interessant, 6 Jahre in Folge wurde Enron unter dieser Führung zum innovativsten Unternehmen der USA gekürt. Und wenn wir das heute so hören, wir sind jetzt schon 20 Jahre darüber, so, ne? Wir wissen heute, oh, das klingt eigentlich gar nicht so gut, wenn du so mit Menschen umgehst. Viel schlimmer für Enron selbst war, dass die Zahlen damals schon geschönt waren. Also der Cashflow war eigentlich Minus. Was sie gemacht haben, ist, die haben in den Enron-Bilanzen nur die Gewinne gezeigt. Und die Verluste haben sie auf Tochtergesellschaften ausgelagert, sodass die in der Enron-Bilanz eigentlich nicht mehr so aufgetaucht sind. Super einfacher Bilanzbetrug mit verheerenden Folgen. Du kannst sowas auch nicht lange geheim halten. Also es kommt immer irgendwann raus und dann gibt's aus der Zeit, das Schöne, es ist so schön dokumentiert, es gibt Videos dazu. Und als dann diese Wirtschaftsreporter, die es ja eben gibt, begannen Fragen zu stellen, wurde Skilling während dieser Interviews aggressiv. Auf so eine komische Art. Es ist weg vom lächelnden Hai, der einfach nur so, ne, haha, und hier Fingerpistole in die linke Richtung, Fingerpistole in die rechte Richtung.
Da hat er dann sein wahres Gesicht gezeigt.
Kam plötzlich so der Teufel raus irgendwie. Und das sehen wir bei anderen psychopathischen Kriminellen ja auch immer, wenn die Macht in Frage gestellt wird. Wenn jemand sagt, sind sie wirklich so grandios, so, ne, wie sie sich hier darstellen, dann werden sie brutal. Der schrie und tobte und es gibt eine weibliche Reporterin, die gesagt hat, dass er halt Angst hatte, dass er sie angreift körperlich und so, bevor er sie aus dem Büro geschmissen hat.
Krass.
Ist kein gutes Zeichen, wenn man dich nach deiner Bilanz fragt und du so abgehen musst.
Von dieser Mitarbeiterqualität, die er nicht hat, da muss ich auch sofort an Steve Jobs denken. Der war ja auch so, was Mitarbeiter angeht, der hat, glaube ich, die Leute schon im Fahrstuhl, glaube ich, zum Teil schon gefeuert.
Ich bin nicht gut drin in Steve Jobs Thema, aber würde mich jetzt nicht wundern, wenn er in unser Spektrum fallen würde. Möchte ich jetzt aber...
Du möchtest dich dazu nicht äußern.
Möchte ich mich noch nicht äußern. Nicht, dass die mir mein Telefon abstellen. Aber nee, ich weiß es nicht. Er war auf der Liste von Leuten, über die ich hätte recherchieren können, aber ich fand Skilling einfach noch interessanter.
Ich finde nur interessant, dass man so diese Parallelen gerade so spürt, wie weit das verbreitet ist.
Mhm. Interessant wird es, wenn du Parallelen zu einem eigenen Chef spielst. Eigentlich wollte ich das am Ende machen, aber komm, lass uns das jetzt mal machen. Lass uns das einfach jetzt mal zwischenrein machen. Erinnerst du dich noch an Robert Hare?
Ja, natürlich.
Ja, du erinnerst dich?
Welcher war das?
Ah, okay. Der mit dem PCL, bei dem du den super niedrigen Wert hast, also der mit dem Psychopathy Checklist Rating.
Der das erfunden.
Der das System erfunden hat, dieser sehr, sehr bekannte
Wo übrigens rauskam, dass ich keine psychopathischen Tendenzen habe.
Oder eine sehr kluge, die so manipulativ ist, dass wir es gar nicht wissen.
Danke.
Auf jeden Fall hat der und noch ein anderer Typ, wo ich jetzt den Namen irgendwie gerade nicht mehr im Kopf habe, die haben ein Werkzeug entwickelt, um herauszufinden, ob dein neuer, arroganter Boss, der super nervt, eben nur ein Möchtegern-Tyrann ist, oder ob es ein ausgewachsener, bösartiger Psychopath ist. Und dafür haben sie 110 Fragen erstellt. Die machen wir jetzt natürlich nicht.
Gott sei Dank.
Aber hey. Aber
110, das klingt echt nach einer eigenen Folge oder zwei.
Ja, weil das sind bei 110 Fragen sind es im Grunde 20 verschiedene Fragen, die sich auf verschiedene Arten wiederholen. Bei solchen Tests.
Warum?
Weil man wissen will, ob du dieselbe Antwort gibst.
Ah, okay.
Also wenn die ein bisschen leichte Abänderungen hat, die Frage. Ich habe schon Tests gemacht, die über 1000 Fragen hatten, also um meine Psyche zu untersuchen. Und wenn du gut aufpasst, merkst du, ey, das sind eigentlich 30 verschiedene Fragen, die halt dieselben Ziele haben.
Das heißt, falls ich manipuliere, dass ich nicht jedes Mal wahrscheinlich immer wieder manipulieren werde, weil es mir nicht immer wieder auffällt.
Genau, du müsstest es immer wieder merken, halt, dass, wo die Frage hinzieht. Der Test wurde dafür entwickelt, Unternehmen dabei zu helfen, um Psychopathen zu erkennen. Da man eben, wie wir jetzt merken werden, bei Skilling auch rausgefunden hat, dass diese Leute so unglaublich viel Schaden machen. Weil im ersten Moment denkst du, wow, dieser Unternehmertyp, der wird mein Unternehmen, der wird unser Unternehmen nach vorne treiben. Weißt du, Vorstand wählt ihn, die Aktionäre sind zufrieden. Aber das stimmt eben nicht, weil die kein Interesse am Unternehmen haben. Auch nicht an den Aktionären. Immer nur bedingt, okay, ich brauche die Aktionäre, damit das Unternehmen läuft, damit ich mehr Geld kriege. Aber sobald es irgendwie anders geht, interessiert es die nicht mehr. Und die sind auch nicht dazu da, am Schluss noch Rechenschaft abzulegen. Also man weiß mittlerweile, man braucht, darf diese Typen nicht an die Spitze lassen. Denen ist es nämlich vollkommen egal, ob es den Konzern morgen noch gibt.
Glaubst du, es wäre besser, dass man solche Führungskräfte auch stärker in die Pflicht holt, dass sie dafür haften?
Definitiv. Und zwar, wie man es bei der italienischen Mafia mal festgestellt hat, Gefängnis ist uninteressant. Es geht ums Geld. Es ist nicht wichtig, wie lange diese Leute ins Gefängnis gehen. Es geht darum, wie viel Geld kannst du wieder nehmen von ihnen und ihren engsten Umkreis.
Okay.
Eben habe ich jetzt aus diesem Test mal 10 Fragen rausgesucht und ich glaube, jeder hat einen Kollegen, also ich hoffe es eigentlich nicht, aber bin fast sicher, jeder hat irgendwie einen Kollegen, bei dem man nicht ganz sicher ist, ob bei dem alles in Ordnung ist und der vielleicht sogar im Verdacht sein könnte, ein Psychopath zu sein. Wir wollen es für uns selbst machen. Jeder darf kurz sich seinen Kollegen oder seinen Chef betreffenden Chef, Kollegen so mal vorstellen, der ein bisschen weird war, der so ein bisschen diese Tendenzen hat. Und wir gehen jetzt mal in die 10 Fragen rein und gucken, was da so rauskommt.
Ich muss mir gerade überlegen, wen ich nehme.
Okay, lass überlegen.
Kann ich auch einen Kumpel nehmen, der auch, wo ich weiß, wie der so arbeitet? Obwohl, wahrscheinlich weiß ich das gar nicht so richtig, aber ich würde es versuchen mit den 10 Fragen.
Das finde ich gut. Ich nehme jemanden aus, ich mache es mir nicht so einfach, ich nehme nicht jemanden aus meinem alten Business, sondern ich nehme jemanden aus einer Schule. Ich bin bei so vielen Schulen gewesen, ich kenne...
Aus einer Schule? Einen Lehrer oder was?
Einen Rektor. Ich bin...
Den du gut kennst.
Den ich erlebt habe, wie er Mitarbeiter führt. Okay, also los geht's.
Müssen wir was aufschreiben?
Nee, ich glaube, es ist nur Ja oder Nein. Es sind nur 10 Fragen.
Okay.
Du kannst natürlich dem Ja oder Nein kurz Ja oder Nein machen. Also Leute.
Danke, dass du mir das nochmal erklärt, dass wie man Ja oder Nein
vermerken kann. Ja, du kannst sagen, ein J oder ein N, manche machen aber auch ein Y oder ein N.
Das Y ist für
Yes.
Oh, ist
okay, also kommt
okay, los geht's.
Okay, erstens, kommt der betreffende Chef oder Arbeitskollege glatt, poliert und charmant rüber?
Ja.
Zweitens, drehen sich die meisten Gespräche mit ihm um ihn selbst? Ich muss leider schon wieder.
Ja.
Drittens, diskreditieren der oder diejenige andere, um selbst besser dazustehen?
Ja.
Viertens, kann der oder die Kollegin Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner anlügen, ohne mit der Wimper zu zucken?
Ja.
Oh, der Typ ist gefährlich. Ich habe auch viel mal, ja. Fünftens, nimmt die Person Leute, die sie überlistet oder manipuliert hat, als dumm wahr? Das erlebt man eigentlich seltener im Normalen, weil da sind sie vorsichtig. Weißt du, wo du das merkst? Bei Leuten, die zum Beispiel Vertreter sind. Unter Vertretern redet man ja über einen Kunden so ein bisschen, auch so, der ist ein Mark zum Beispiel auf Englisch. Das ist so wie eine Zielscheibe. So, ne? Ich habe mit einem Betrüger vor kurzem ein Interview geführt und die nennen die Opfer Vicks, für Kurzform für Victims. Und das ist so interessant gewesen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre, weil also in diesen Online-Foren, wo darüber geredet wird, wie du einen Betrug so machst, so Online-Betrüger rein und so, gibt es riesen Foren dafür.
Und da tauschen die sich untereinander aus und geben sich Tipps?
Nicht nur das, du findest sogar Partner. Also du kannst einfach sagen, ey, ich suche jetzt jemanden, der in Griechenland das und das macht, weil ich brauche diese
oh mein
Fassade.
Gott, was wusste ich noch nicht.
Dann redet man immer über Vicks. Und es ist sehr, sehr interessant, weil man macht sich nicht mal die Mühe, Victims zu sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist man sich aber bewusst, dass es Opfer sind.
Ja, ich hätte auch gesagt, die hätten ja auch, könnten ja auch sowas wie Karen sagen, ne? Das ist
Karen
ja auch
ist eine, oder ist ein Karl oder ist ein Ding. Oder bei Freier sagt man ja, was sagt man, ist ein John, so kann man sagen. Also ach, echt? In Amerika ist es ein John halt.
Wegen so. John Doe?
Weiß ich nicht, ist ein John.
Okay.
Also nimmt die Person Leute, die sie überlistet oder manipuliert hat, als dumm wahr. Da kannst du nur interpretieren, wenn er es nie gesagt hat. Ich habe das von dieser Person jetzt nicht gehört, aber ich kenne Leute, die das sagen. Ich mache hier mal ein No.
Er hat es mir auch nie gesagt, aber ich würde ehrlich gesagt das vermuten, alleine schon, wie er auch ganz oft über andere redet. Mhm. Und dann auch immer sagt, ja, mich kennt jeder. Also das, mein Name, der zählt schon in diesem Business.
Ja, aber das ist was anderes. Das ist eher, wenn er,
ja, aber von dieser
die haben es nicht gemerkt. Der so, die sind so dumm.
Ja, ja, ich verstehe schon, aber ich finde, diese Mentalität sagt ja auch sehr viel.
Klar, von mir wirst du das nie hören.
Ja, von mir auch nicht. Ja.
Also, gut, dann mach
aber
mal.
Aber ich mach da mal Nein, weil mal ich weiß das ja nicht exakt.
Genau. Sechstens. Ist die Person opportunistisch, rücksichtslos und hasst es übertrieben zu verlieren? Das bin ich, oder was? Das ist, hör auf, wo lass du so? Ich hasse es echt verlieren. Aber ich hasse, nein, du, oh, weil ich jetzt beim Schach verloren habe. Also Leute, ich habe gestern Schach gespielt und danach habe ich beim Schach verloren. Und es gibt was, ich hasse nichts mehr, also als beim Schach zu verlieren. Weil da kannst du niemand anderem die Schuld geben. Das ist nur Selbsthass. Das ist nicht so, oh, die Würfel sind schlecht gefallen, oder, sondern es ist einfach, ich bin...
Aber bei Mensch, ärgere dich nicht, kannst du doch auch niemanden anders.
Ja, aber dann würfel ich ja. Und wenn ich dann dreimal einen Einser würfel, anstatt ein Sechser, dann ist halt, ich bin nicht schuld. Ich fühle mich so,
Verstehe. Okay.
Und du machst drei Sechser hintereinander und dann Vierer und bist drin. Okay.
Und wenn wir jetzt zum Beispiel Tabu spielen würden dann, und wir würden beide verlieren, dann wäre das wahrscheinlich meine Schuld, weil ich nicht gut geraten habe.
Dann kann ich sagen, komm, rate halt besser.
Du bist so ein Assi.
Ja, aber wenn ich Schach spiele, ist es so richtig.
Okay, verstehe.
Das hasse ich. Aber ich bin nicht rücksichtslos, finde ich.
Aber du kannst schlecht verlieren.
Ich könnte rücksichtslos sein, bin ich aber nicht.
Aber hat das jetzt was mit rücksichtslos oder mit schlecht verlieren zu tun?
Nee, hier stand opportunistisch, rücksichtslos und hasst es zu verlieren.
Ach so, alles dreis. Das weiß ich nicht, dann mach ich ein
N. Okay. 7. Kommt diese Person manchmal kalt und berechnend rüber?
Ja.
Okay. 8. Handelt die Person manchmal unethisch oder unehrlich? Also da reden wir von direkt, oh, würde ein Gesetz brechen, wenn es geht.
Weiß ich nicht, ich sage nein.
Okay. 9. Hat die Person ein Machtnetzwerk? Was ich ein bisschen schwer übersetzen konnte, ja. Das Ganze hatte ich nur auf Englisch. Da stand Power Network. Dann habe ich überlegt, dann habe ich es eingegeben und dann ist Stromnetzwerk. Also man kann es nicht gut übersetzen. Ich glaube, hat die Person ein Machtnetzwerk innerhalb der eigenen Organisation, also innerhalb der Organisation erstellt und nutzt es jetzt zum persönlichen Vorteil? Das sehen wir super oft bei den kleinen Psychopathen, von denen ich letztes Mal geredet habe, die mir aus der Schule, kleine Mädchenpsychopathen, die mir aus der Schule in Erinnerung geblieben sind, die dieses Machtnetzwerk in der Schule um sich herum aufbauen und dann irgendwie kann ihnen niemand mehr was.
Mhm. Ich glaube, das haben, ich weiß aber nicht, ob das wirklich nur ein Zeichen ist von Psychopathie. Es haben nicht sehr viele Leute businessmäßig ein Machtnetzwerk aufgebaut, weil du halt gut connected sein musst.
Klar,
und
klar, nutzt es hier, da könnte man höchstens sagen, und nutzt es jetzt halt zum persönlichen Vorteil so ständig. Man nutzt es nicht nur so, um zu sagen, hey, cool, Mann, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, ihr könnt euch mal connecten, so, da habe ich aber nichts davon, sondern ich finde cool, dass ihr euch connectet, sondern es ist dann schon eher so, würde ich nicht connecten, wenn es mir nichts bringt. Da ist nochmal ein Unterschied, weißt du, so, weil ich habe auch ein riesen Netzwerk und bin die ganze Zeit am Vernetzen. Und nutzt es auch zum eigenen Vorteil, aber halt nicht ausschließlich.
Verstehe. Aber das macht er nicht.
Dann mach mal No. Und jetzt haben wir noch den 10. Zeigt die Person keinerlei Bedauern bei Entscheidungen, die die Firma, die Kunden oder die Angestellten negativ betroffen haben?
Da will ich ein Ja machen.
Also hat überhaupt, interessiert ihn nicht, wenn was schiefgelaufen ist und darunter Leute leiden. Gut, weißt du was? Wenn derjenige 6 von 10 getroffen hat.
Ich habe genau 6.
Dann Gratulation, du hast einen Industrial oder Corporate Psychopath.
Und kann man das jetzt wirklich so runterrechnen von?
Haben wir gerade gemacht.
110, aber
haben wir gerade gemacht. Ist immer gut. Ja.
Nur weil wir das gemacht haben, heißt das ja noch nicht, dass es auch so ist.
Ich stehe dafür gerade. Okay. Mit meinem Namen. Der Typ gehört sofort in die Klapse. Führerschein weg und entmündigt. Nein, nein, natürlich nicht so weit, aber.
Ich würde übrigens gerne dafür jetzt noch sagen, ich möchte nicht, dass wir so psychische Krankheiten stigmatisieren und so Klapse. Ich finde, das ist so ein fieses Wort.
Die Klapse?
Ja.
Kein Psychopath kommt nicht in die Klapse, ja, weil er ein Psychopath ist.
Ja, ich finde nur das Wort...
Ist ja überhaupt nicht nach ICD-10.
Ich finde so, auch das, ach, keine Ahnung, ich bin da so empfindsam mit diesen Witzen darüber, weil ich irgendwie denke, ey, die meisten Menschen, die eigentlich mal unbedingt zum Beispiel Therapeuten müssten, die gehen nicht, sondern die Leute, die dann unter denen leiden oder die mit sich selber strugglen. Und ich finde auch gerade dann zum Beispiel einen Weg in die Klinik zu gehen, ich war da jetzt noch nie, ne, aber ich finde das eigentlich eher ein gesunder Weg, um wieder gesund zu werden. Und ich glaube, den würden viel mehr Leute antreten, wenn das nicht so krass stigmatisiert wäre. Weil auch Therapien und auch psychische Krankheiten sind in Deutschland immer noch so krass irgendwie stigmatisiert. Wenn Jay-Z irgendwie ein Interview gibt und sagt so, ja, er geht doch da regelmäßig zum Psychotherapeuten, dann ist das so gar kein Ding. Aber in Deutschland ist es immer noch so ein, oh ja, dann bist du halt nicht richtig im Kopf.
Ich habe mich selber schon bei einer Sitzung mit Coaching gefilmt, so. Ich habe nur positives Feedback bekommen. Ich kann allen Leuten nur raten, die Angst habt ihr in eurem Kopf. Und es ist überhaupt keine Schande, ein bisschen verrückt zu sein. So. Ich finde, die Schande liegt darin, irgendwie das nicht eingestehen zu wollen.
Für mich ist das psychische, nicht angehen zu wollen.
Psychische Krankheit ist nicht eure Schuld, aber es ist eure verdammte Verantwortung. Und ich bin da ein bisschen weniger zart beseitigt jetzt als die Claudi, deswegen ab, alle rein in die Klapse. Macht überhaupt nichts. Desto verrückter wir alle sind, desto weniger stigmatisiert werden dann die wenigen. We're all mad here, um es hier mit Alice Wunderland Zitaten zu beenden. Ja, nee, finde ich gut. Ich stimme dir komplett zu. Geht zum Psychologen, macht gar nichts. Punkt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Wir waren da bei diesem Kollegen. Also meiner hat auch über 6. Ich finde es schon, glaub mir, wenn ich das jetzt nämlich auf dich gefragt hätte, hättest du niemals auch nur in die Nähe von 6 gekommen. Ja, deswegen ist es wie der PCLR. Wenn man das so hört und so, nein, du hast 4 dort. 4 hattest du gehabt und jetzt hättest du niemals 6.
Mhm.
Also, es ist aussagekräftig. Natürlich ist es keine klinische Diagnose und es ist kein Ersatz für ein Gutachten oder irgendwas. Aber es ist, aufpassen. Aufpassen mit diesen Leuten. Genau, zurück zu Jeffrey Skilling, der zu der Zeit schon Bilanzbetrug im großen Stile beging und nach kamen so die Reporter dahinter. Das waren die ersten, die Lunte gerochen haben. Aktionäre haben es noch nicht mitbekommen, Bücher waren ja noch cool.
Aber und hat er nicht auch einen Chef gehabt, der mal gesagt hat?
Er war der Chef. Er war Chef. Er hatte einen, Kenneth Lay war noch wie er so in dieser CEO-Position und nach außen hin bei den Board-Meetings und bei Gesprächen mit Aktionären behauptet er dennoch immer weiter, alles okay, alles okay, alles okay. Hintenrum verkauft er bereits Anteile.
Wow, das ist ja richtig hart.
Richtig übel. Stell dir vor, und da gehört auch wieder was dazu. Also ich kenne ja sehr, sehr viele echte Betrüger. Er hat ja nicht als Betrüger angefangen, er wurde einer. Ich kenne sehr viele Betrüger und ich fand es immer... Für mich ist das unvorstellbar. Für mich war das damals als Krimineller, ich hätte mir leichter vorstellen können, einen Raub zu machen, wo jemand vor mir steht und ich sage, hey, du musst mir jetzt die Sachen geben. Aber dieses jemanden, der mir vertraut, irgendwie, während ich ihn gerade abzock.
Ja, so, man schickt ihn so blindlings ins Chaos.
Mach dir keine Gedanken. Du, was, wie, der Scheck? Das billigste Version davon ist, der Scheck, der ist doch in der Post. So, das war früher so, der ist doch schon unterwegs. Die Überweisung habe ich doch gemacht. Ach Gott, das muss... Ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht.
Zum Glück.
Ja, Gott sei Dank. Noch kurz bevor alles in sich zusammenfiel, verkündeten er und sein Partner Kenneth Lay, von dem wir nicht genau wissen, wie viel er wusste. Ich glaube, er wusste genauso viel. Er ist aber nicht die gleiche Art von Psychopath, wie wir gleich erfahren werden. Die beiden verkündeten vor den Mitarbeitern in der Führungszentrale von Enron in Houston in so einem riesigen Spektakel. Das ist auch was, was wir immer wieder sehen. Dieses riesige Spektakel, obwohl du schon weißt, das wird nichts, verkündeten so eine neue Vision. Vom größten Energiekonzern der Welt wollte man zum größten Konzern.
Und was meinst du mit Spektakel? Kannst du da noch mal ein anderes Beispiel für nehmen? Jetzt nicht nur bei dem.
OneCoin. Jeder, der jetzt so ein bisschen in der Kryptowährungswelt sich auskennt, OneCoin. Da gab es auch, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber die Organisatorin davon, die haben dann so riesige Shows gemacht mit Bühnen und Feuerwerk und LEDs und Tausende von Leuten in einem, fast schon wie so ein Reichsparteitag, so ein Geklatsche. Ja, weil die Leute sitzen da und vorne ist jemand, der sagt, wollt ihr den totalen Krieg? Und ja, weil wir gerade beim Ja-Sagen sind, ne, ja, so. Und eigentlich ist das der Untergang. Und genauso ist es da auch so. Hey, wir wollen der größte Konzern der Welt werden. Ihr seid bankrott. Schon jetzt. So.
Also das heißt, aber was ist eigentlich der Gedanke dahinter, dass man noch länger sozusagen dieses Schauspiel fortführt? Ist es einfach, weil man dann hintenrum noch weiter langsam Aktien verkaufen kann und sich selber weiter retten?
Einer der Gründe auf jeden Fall, desto länger ich habe, meine Schäfchen irgendwie ins Trockene zu bringen und Geld umzuverteilen und zu verstecken, desto besser. Und das andere ist, es ist auch einfach schwer, was zuzugeben, wenn du lange gesagt hast, das ist nicht so.
Aber man müsste ja jetzt nicht so ein riesen Theater dann noch
davon
machen.
Das Ganze nennt sich, die Mischung ist so, das eine ist diese Kongruenz, so, wenn du einmal gelogen hast, wird es beim nächsten Mal leichter zu lügen und schwerer, die Wahrheit zu sagen. Desto öfter du, das gilt übrigens auch, Leute, wo wir gerade schon psychische Krankheiten hatten und sowas, das gilt auch für euch selbst. Wenn ihr euch selbst belügt, werdet ihr die Lüge beim nächsten Mal leichter glauben. Heißt, ach ja, der liebt mich ja doch und der ist ja eigentlich ganz okay und so. Und beim nächsten Mal wird es immer leichter zu sagen.
Echt, das hätte ich eigentlich bei manchen Sachen andersrum gedacht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dir sagen würde, also ich war doch bei dir, ich habe bei dir geklingelt. Mhm. Und du würdest sagen so, ich war zu Hause, du hast nicht geklingelt. Mhm. Und dann würde ich sagen, doch, vielleicht hast du es nicht gehört, vielleicht warst du duschen. Mhm. Und ich war nicht duschen. Ja, okay, guck mal, ich weiß nicht, woran es sagt. Dann würde ich doch beim nächsten Mal genau nicht mich wieder trauen, weil ich dann denke, ich hatte dich schon einmal so für dumm verkauft.
Du verwechselst es. Es geht jetzt darum, ob du bei dieser Lüge bleibst. Es geht jetzt um diese eine Lüge, nämlich du warst da. Wenn ich jetzt am nächsten Tag sage, aber jetzt Claudi, sag mal nochmal, ist doch komisch, weil ich höre nochmal meine Klingel immer.
Ach so, verstehe.
Und jetzt geh mal runter von der Lüge. Jetzt sag mal, nee, ich habe gar nicht geklingelt, war nur Jack. Und dann rausgehen oder was?
Ja, nee,
dann denke ich, du bist eine super Irre. So, also musst du, hätte ich halt recht, da hätte ich die Hände mal durchschaut. Nee, interessant, dass das dir als erste Lüge einfällt, die du jetzt so machen könntest, bei der du bleibst. So.
Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen.
Nee, das passt aber auch gut. Du gehst nämlich auch nicht gerne an dein Telefon und sowas. Und dann ist es so,
da guck ich
habe es gar nicht gehört wahrscheinlich.
Oh, da lüge ich wirklich oft. Oh, das stimmt.
Oh, du Schwindlerin.
Das stimmt. Also wenn mich jemand anruft, dann ist das wirklich oft so, das war lautlos. Wie oft ich auch zu Uni-Zeiten, das war immer meine ultimative Ausrede, wenn mich jemand angerufen hat, habe ich immer gesagt, ich sitze gerade in der Bibliothek, ich kann gerade nicht telefonieren. Das habe ich so oft gesagt.
Ja, weil man da, du das so sagen musst? Ich kann gar
ich bin gar nicht rangegangen. Ich habe das als SMS danach geschickt. Und habe gesagt, sorry, was möchtest du? Ich sitze gerade in der Bibliothek, werde auch noch ein bisschen hier drin sitzen. Kannst du es mir einfach als SMS schicken? Und dann habe ich es als SMS bekommen und dann habe ich es auch beantwortet. Ich hasse telefonieren.
Auf der Couch.
Stimmt.
Du bist schlimmer als Jeffrey Skilling. Naja, aber siehst du, und dann wird es schwerer, das meine ich. Es wird nicht schwerer, das am nächsten Tag wieder, das hat das damit weniger zu tun, sondern es wird schwerer, von dieser einen Lüge wegzugehen und zu sagen, jetzt hey, ich bin das Genie, das diesen Konzern groß gemacht hat, wir sind der beste Konzern. Das ist ja ein Konstrukt.
Verstehe.
Warum genau dann diese Show? Erinnerst du dich noch, dass als man John Wayne Gacy, der die vielen Kinder umgebracht hat, das erste Mal für Vergewaltigung vorgeladen hat, hat er selbst als erster gesagt, ich will einen Lügendetektor-Test.
Stimmt.
Das ist so, ich kann
den. Und den hat er nicht bestanden.
Den hat er natürlich nicht bestanden, weil er lügt. Also das war so mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Und da ist es ja auch so. Ich kann dir nicht genau sagen. Bei Business-Sachen kommt natürlich dazu, dass du länger, jeder Tag, den dieses Konstrukt steht, verdienen diese Leute mehr Geld. Also zocken sie mehr ab, ne?
Mhm. Und sie haben ja auch wirklich mehr Zeit, sich dann so leise zu verabschieden.
Klar, leise verabschieden.
Und sich ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen.
Weiter zu betreiben. Im Fall von OneCoin zum Beispiel war das das ganze Konstrukt war darauf ausgelegt, so, dass man, es muss so lange wie möglich existieren und am Schluss fehlen 8 Milliarden oder was so, ne? Also so ist es gedacht. Das Unternehmen Enron schrieb zu der Zeit rote Zahlen. Und am Ende werden über 20 Führungspersönlichkeiten aus dem Board, unter anderem wegen Betrug, also richtig, wir wussten, was wir taten, verurteilt. Und das heißt eins, das ganze Unternehmen selbst war zum Psychopathen geworden. Und jetzt kommen wir zu was ich mega spannend an dieser Folge heute finde. Der Gedanke nämlich, wenn wir uns anschauen, was ist eine Corporation, was ist ein Unternehmen? Ein Unternehmen wurde irgendwann mal gegründet, damit wir einem Zusammenschluss von Menschen, die Business gemeinsam machen wollen, einen Körper geben. Eine Körperschaft, ein Unternehmen hat Persönlichkeitsrechte, darf einen Kredit nehmen, ist verantwortlich und so weiter. Ne?
Es heißt ja auch Körperschaft.
Genau, es ist eine Körperschaft. Und jetzt haben wir ein Unternehmen, das ein Psychopath ist, wenn es ein Mensch wäre. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Und es gibt dazu eine unglaublich gute Doku namens The Corporation, die gibt es auf YouTube. Und da kann man sehen, was passiert, wenn wir diese antisozialen Persönlichkeitsmerkmale, die wir in den letzten Folgen auf Serienkiller, Berufskriminelle, Leute wie Tuba S., die allein aus Habgier töteten, ne?
Mhm.
Wenn wir diese Merkmale auf Konzerne übertragen. Wenn wir also jetzt dieses Verhalten der Konzerne nach den Maßstäben überprüfen, wie wir es bei einem Psychopathen tun würden.
Ich möchte mich kurz melden. Aber ist das nicht ein Grundpfeiler, sorry, dass es sich gerade so anfühlt, des Kapitalismus, dass man eigentlich jetzt nicht an die Gemeinschaft denkt, eher wirklich nur an sich, notfalls auch andere ausnimmt oder zumindest jetzt nicht unbedingt auf Fairness achtet?
Also, das ist die Frage. Das ist die Frage. Sollte es nicht sein? Denn wenn es das ist, dann sind wir alle verloren. Und ich bin Unternehmensgründer. Ich selbst bin Unternehmensgründer. Wir haben die Leute, die wir eingestellt haben, zum Beispiel bei Sichtweisen, wir haben extra Urlaubstage, wir haben niedrige Arbeitszeiten, wir zahlen überdurchschnittlichen, also übertariflichen Lohn. Wir wollen alles tun. Und weißt du, was wir zurückkriegen, das Witzige? Wir kriegen weniger Krankheitstage zurück, wir kriegen super engagierte Mitarbeiter zurück. Also, wenn der Grundgedanke des Geldverdienens oder des
Ding, du hast, ne? Ich muss das ein bisschen eingrenzen.
Lass uns nochmal durchgehen. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja das Schreckliche.
Aber den erfolgreichen Unternehmen habe ich schon das Gefühl. Also erfolgreich kann man auch nicht sagen, weil deins ist wahrscheinlich auch erfolgreich.
Bei den Alten. Lass uns nochmal ein bisschen reingehen. Bitte. Nein, ich verstehe es. Du hast ja vollkommen recht. Das Problem ist, wann kam das? So, es geht zurück auf Leute wie Milton Friedman und dieser freie Marktwirtschaftsgedanke und diese ganzen Mist in den 80ern. Das reicht von, nehmen wir jetzt mal das nochmal Unternehmen und Psychopath. Gewissenlose Profitgier, mangelndes Verantwortungsbewusstsein hin dazu, anderen Schaden zu fügen, um selbst besser dazustehen. Original psychopathisches Verhalten. Sollte es nicht geben bei einem Unternehmen, gibt es. Eine kurzfristige Art zu handeln, zu sagen, hey, was ich jetzt habe, habe ich, wissen wir bei dem Personenpsychopath. Bei einem Unternehmenpsychopath macht es nicht mehr so viel Sinn. Weil was nützt es, wenn du den ganzen Regenwald abgeholzt hast? Was dann? Was nützt es, wenn du deine Konsumenten, wenn du deine Kunden tötest durch Produkte, die sie umbringen? Weißt du, das ist die Frage. So, natürlich interessiert es einen Psychopathen nicht. Was interessiert es den, ob morgen noch Rohstoffe oder Lebensraum vorhanden sind? Ich will jetzt hohe Dividenden und Boni. Mhm. Das sind alles Eigenschaften, die wir halt bei der Person Psychopathen sehen und die leider, wie diese Dokumentation auch zeigt, 1:1 auf die großen Konzerne dieser Welt übertragen werden kann. Und da drin ist die Doku unglaublich deprimierend. Und als ich musste sie auf 3-mal anschauen, weil es mich so wütend und so traurig gemacht hat.
Sag nochmal, wie heißt die?
The Corporation.
The Corporation.
Geht 2,5 Stunden, ist so fürchterlich. Aber es gibt einen Lichtblick. Und da ist der Unterschied. Wir werden auch in den nächsten Folgen noch drauf kommen. Kann man Psychopathen heilen, in Anführungszeichen? Kann man das verändern? Kann man das beeinflussen? Was wir aber wissen ist, und es zeigt auch diese Dokumentation, es gibt dort Manager, die keine Psychopathen sind, die aber an der Führung dieser psychopathischen Konzerne standen, unter anderem von Shell und so, ne, waren Leute dort, die diese Konzerne gemanagt haben und die gesagt haben, hey, ich bin so aufgewachsen, ich wurde an der Schule, unter anderem Harvard Business School, so erzogen. Die Konzerne funktionieren so, das System funktioniert so, aber ich selber bin eigentlich kein schlechter Mensch. Nicht jemand wie Jeffrey Skilling, dem das wirklich egal ist, weil er ein klinischer Psychopath ist, sondern ganz normale Leute. Und der eine hat so einen interessanten Spruch gesagt, er so, du kannst in einem psychopathischen System tätig sein, ohne ein Psychopath zu sein. Und das war auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite mutmachend. Weil gerade dieser Typ hatte so ein interessantes Beispiel, er so einer der größten Teppichhersteller der Welt, war der CEO. Und er so, als das erste Mal ein Brief kam, in dem gefragt wurde, was wir denn tun für die Umwelt, um nachhaltig zu produzieren. Irgendwann 95, 94, whatever. Er so, hö? Keine Ahnung. Und dann kamen immer mehr solche Briefe und kamen auch zu ihm durch und so. Und irgendwann dann hat er mal nachgefragt, also was tun wir?
Von wem kam das denn, dieser Brief oder diese
von
Briefe?
Von Kunden.
Ach, Kunden.
Von Kunden. Von größeren Kunden, die halt gesagt haben, so hey, wir kaufen so und so viel Teppich, was macht ihr denn, was können wir unserem Kunden denn sagen? Weil der kleinste Kunde gefragt hat irgendwann mal, kommt es irgendwann tatsächlich zu dem durch. Mhm. Und dann war er da gesessen und er so, ja, was machen wir denn? Und hat dann angefangen zu gucken und hat rausgefunden, wie sie die Umwelt überhaupt vernichten, was davor für ihn so, ja, klar machen wir das. Weil er halt nur auf die Bilanz geguckt hat. Mhm. Und der Typ war ein richtiges Beispiel. Er so, ich würde das heute nicht mehr so machen. Ich würde nicht mehr für ein Unternehmen arbeiten, das so vorgeht und ich würde so nicht mehr umgehen mit der Welt. Heißt, wir können es ändern. Wir als Konsumenten können es ändern.
Ich frage mich nur gerade, Du hast ja erzählt, dass er plus dann auch noch 20 andere verurteilt wurden.
Bei Enron, ja.
Und da habe ich mich gerade gefragt, inwiefern dann die aber überhaupt eine freie Entscheidung hatten, bei diesem psychopathischen Unternehmen nicht mitzumachen. Die könnten kündigen.
So sieht's aus.
Aber gleichzeitig hast du ja gerade gesagt, dass diese ganzen Elite-Unis auch so ein bisschen brainwashen und man eigentlich so in dieses System reinerzogen wird, dass das eigentlich Normalität ist und man sagt so, wie du auch gerade erzählt hast, man hinterfragt das nicht, man macht es einfach. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle würdest du dann noch sagen, sind die dafür verantwortlich? Also
wir sind gerade dabei. Also wie gesagt, jetzt haben wir erkannt, dass Unternehmen Körper sind, dass Unternehmen Persönlichkeiten haben, man ging ja immer davon aus, der Brand, wie er wahrgenommen wird. Einem großen Sportartikelhersteller war wichtiger, jung und hip und so wahrgenommen zu werden, als das wirklich zu sein. Wenn wir es schaffen, hinzukommen zu, dass diese Corporate Identity, die sie nach außen präsentieren, tatsächlich echt wird, dass man wirklich sagt, hey, uns interessiert tatsächlich, dass wir für jede 100 Bäume, die wir weghauen, irgendwie wenigstens 80 wieder hinstellen, vielleicht sogar 110 eines Tages für jede 100, die wir wegbauen, dann ist es geschafft. Man kann so Profit machen. Also ich glaube, die Unternehmen verstehen langsam, dass ein echter Psychopath an der Spitze ihnen schadet. Und einer der Gründe, warum Skilling bei uns im Podcast sein darf, ist, dass er dem Psychopathen bis zum Schluss treu blieb, also sich selbst. Er behauptete bis heute nichts gewusst zu haben. Es gibt Aufnahmen von dem, deswegen ist er auch so, habe ich den gewählt, wo er vor dem Kongress lügt. Der sitzt drin und der zuckt mit keiner Wimper. Es ist so, wir wissen, du wusstest es. Wir haben deine Unterschrift. Wir haben Zeugen, die sagen, du warst. Und er sagt trotzdem, ich war es nicht. So, und diese komplette Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, ist ja, wie wir wissen, eine der wichtigsten Eigenschaften eines Psychopathen.
Ist es auch Größenwahn? Dass man denkt, naja, man wird da schon am Ende mit durchkommen?
Ist bei ihm auf jeden Fall dabei. Inwiefern das der Grund ist, warum er es nicht zugibt, ich glaube, das kann ich total schwer einschätzen, weil es wirklich nicht mehr viel Unterschied gemacht hätte bei ihm. Das war dann eher so ein Öffentlichkeitsding, wie er auch noch wahrgenommen werden will. Sondern dieses Eingeständnis, ja, ich habe eine Pleitefirma aufgeblasen, als wäre sie erfolgreich. Da sage ich lieber, ich war erfolgreich, ich weiß nicht, was die anderen hier gemacht haben. So. Ja? Konsequenz davon und jetzt der Punkt, warum ich doch guter Dinge bin und glaube, das System wird es verstehen und sich nach und nach ändern. Im Enron-Skandal verloren 20.000 Menschen ihren Job. Über 60 Milliarden Dollar wurden verpulvert. Puh, haben sich ja aufgelöst. Im ersten Moment denkt man jetzt, okay, wow, die reichen Aktientypen und so, die können es verkraften. Und ich weiß, man hat sogar so ein bisschen, vielleicht sogar so einen Hauch Schadenfreude, wenn man hört, dass es da so viele reiche Leute erwischt hat. Aber ein Großteil dieses Geldes war in Rentenfonds angelegt. Und Tausende von Menschen haben ihre Altersvorsorge verloren. Wegen einem Typ. So, ja. Der dieses System so, und da ist keinem daran gelegen, außer ihm selbst. Die Höchststrafe übrigens in den USA für seine Delikte war damals 185 Jahre. Also es ging auch so ein bisschen drum, komme ich je wieder raus aus dem Knast für Jeffrey Skilling. Deswegen ist er heute in dem Podcast. In den USA gibt es ja immer diese Phase dann noch zwischen Urteil, also er wurde schuldig gesprochen, und der Verkündung des Strafmaßes. Das heißt, an dem Tag, an dem du schuldig gesprochen wirst, sagt man dir noch nicht, wie lange du sitzen musst.
Weil?
Da gibt es verschiedene Gründe davon. Die haben ein komplett anderes Rechtssystem eigentlich als wir. Du hast zum Beispiel in der Phase des Strafmaßfestlegung hast du dann nochmal die Möglichkeit, mildernde Faktoren vorzubringen. Die Staatsanwaltschaft hat dann nochmal die Möglichkeit, erschwerende Faktoren vorzubringen. Okay. So, ne? Also du hattest, ich wurde als Kind geschlagen und ja, aber sie haben schon als Kind die ersten Straftaten begangen. So, ne? Und dann irgendwie nimmt man sich da so ein bisschen mehr Zeit. Und in der Zeit starb Kenneth Lay, das war sein Kollege, also der starb an einem Herzinfarkt. Oh. Das ist so, und deswegen hätte er es auch nicht zu den Protagonisten dieser Folge schaffen können, weil offensichtlich hat er ein Herz. So, er konnte die Belastung nicht aushalten. Na, schuldig gesprochen, gescheiterter Geschäftsmann und Knast. Jeffrey Skilling war immer noch so, hey, wartet mal, ich habe das nicht gemacht, was soll das hier alles? Ich bin hier, Rank and Yank, ihr seid alle gefeuert. Und am Ende bekam Skilling 24 Jahre und 4 Monate.
24 Jahre und 4 Monate? Willst du mich verarschen?
Die 4 Monate haben dich jetzt richtig wütend gemacht, wie ich sehe. So.
24 Jahre?
Ja. Zu wenig?
Ja. Also ich finde das irgendwie ganz schön wenig dafür, dass er so viele Leute um so viel betrogen hat, mutwillig.
Dann wirst du gleich noch wütend, die Strafe wurde später sogar noch reduziert. Aber du weißt schon.
2 Jahre oder was?
Nee, auf 14.
Ich finde das trotzdem irgendwie, ich verstehe schon, ja.
24 Jahre wäre okay gewesen. 14 ist zu wenig. Weil er ist ja auch schon 50.
Ja, ich finde das trotzdem, oh ja, wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, warum ich das gerade so
kriege. Ich finde es gut, werd wütend.
Ich weiß auch nicht, warum. 24 Jahre ist ja auch wirklich
weißt
eine
du,
lange Zeit.
Was noch viel schlimmer ist, der musste nur 40 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das ist wirklich schlimm, weil er hat mehrere hundert damit verdient. Und solange wir das nicht ändern, das ist wieder der Punkt, wo ich vorher gesagt habe, solange wir das Geld nicht nehmen von solchen Leuten, wird es weitergehen. Da bin ich auch nicht optimistisch. Worin ich optimistisch bin, ist, dass Unternehmen solche Leute nicht mehr in der Führung haben wollen. Zeigt auch dieser Test, der gemacht wird mittlerweile, um zu sehen, hey, wer bist du denn?
Das sind so Führungskräftetests dann?
Die im Einstellungsverfahren wird sowas überprüft. Sitzt auch schon im offenen Vollzug. Puh, ja, das ist nicht wirklich ein Grund, dass andere Psychopathen es nicht tun sollten. Es ist, die Führung solcher Konzerne bleibt für solche Menschen interessant. Ne, weil alle ihre Fähigkeiten eingesetzt werden können. Und naja, wir müssen aufpassen, dass die es nicht an die Spitze schaffen. Es ist nicht gut, ein Raubtier an der Spitze zu haben. Das macht keinen Sinn.
Oh.
Du bist total unglücklich mit der Folge.
Nee.
Du bist total unglücklich mit der Folge. Was stört dich am allermeisten? Komm, lass uns noch mal kurz drüber. Jetzt, Claudi, lass uns drüber reden. Was macht dich verrückt?
Ich habe das Gefühl, dass es unser System ganz oft so da leider noch drauf aufbaut und ich das irgendwie gruselig finde, weil ich da noch nie so drüber nachgedacht habe, dass Unternehmen auch Psychopathen sind.
Deswegen haben wir diese Folge gemacht. Denk drüber nach. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Diese Unternehmen haben das Zeichen, das du jetzt zum Beispiel auf der Brust hast. Die haben freundliche Zeichen, die wir mit was verbinden, wie Lebensfreude, wie Energie, wie Jugend, wie Esprit, wie, ja, weiß ich nicht, einem positiven Gefühl. Und genau daran erkennen wir den Psychopathen. Der glatte, oberflächliche Charme, mit dem er uns ein gutes Gefühl gibt, während er unseren Untergang ohne mit der Wimper zu zögern in Kauf nimmt. Und wir haben heute Unternehmen, die mächtiger sind als jedes Land der Welt. So, ne?
Mhm.
Und früher, schaut euch The Corporation an, früher war es tatsächlich so, du hattest ein Unternehmen, das musste den Staat fragen, dürfen wir das, können wir das? Es gab immer diese Verknüpfung zwischen psychopathischen Unternehmen und vor allem faschistischen Regimen. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Politik gehen, aber das ist denen natürlich am liebsten. Wenn wir das Dritte Reich anschauen, den Unternehmen ging es hervorragend am Anfang. Man hat gesagt, cool, was, umsonst Arbeitskräfte, keine Steuern und so weiter und so weiter und so weiter.
Dann müsste man doch aber diese Führungskräftetests auch in der Politik machen.
Definitiv. Wir werden auch auf jeden Fall noch eine Politikerfolge machen. Bin noch nicht ganz sicher, wen wir nehmen, aber wir werden darüber sprechen, ob wir als Gesellschaft, denn es sieht auf den ersten Blick auch toll aus, so einen Menschen an der Führung zu haben. Natürlich sagt er nicht, ich bin ein Psychopath, aber er sagt uns, hey, wir können alles schaffen. So, und in Wirklichkeit gehen sie über unsere Leichen. Achtet darauf, wo ihr einkauft, unterstützt am liebsten mal auch einen lokalen, kleineren Betrieb. Ja? Und guckt mal, vielleicht kennt ihr ja die Leute, könnt ihr die Leute kennenlernen, von denen ihr kauft, und dann können wir als Konsumenten ganz schön viel machen. Und guckt euch der Corporation an. Und macht diese 10 Fragen mit euren Kollegen. Und macht es so heimlich, wenn ihr hinter ihren Rücken einfach so ausfüllen und dann so.
Was würdest du denn aber jemandem raten, der merkt, dass er einen Psychopathen als Chef hat? Würdest du sagen,
ich würde sagen, nimm die 10 Fragen jetzt doch nicht so ernst, weil vielleicht, ne, es ist jetzt, wie gesagt, es ist kein
Aber würdest du sagen, wenn man das merkt, dass man eher sich versuchen soll, das als Anlass zu nehmen, sich von dem Unternehmen zu verabschieden?
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Zumindest gilt es, Entscheidungen zu hinterfragen. So. Und vielleicht auch Teil zu sein. Es ist ja wirklich das, ich weiß, du hast vorher das Gefühl gehabt, man hat so das Gefühl, man kann nichts machen, aber man kann was machen. Fragen stellen, Bedenken äußern, manche Sachen nicht unterstützen. Die Änderung kommt von unten. Das System wird nicht sich selbst ändern.
Das stimmt. Heute habe ich jetzt auch endlich richtig kapiert, Psychopathen hat nichts mit Mord und Totschlag zu tun, sondern ja einfach mit der Handlungsweise. Also es war mir auch vorher klar, aber ich glaube heute, also ich fand irgendwie das nochmal cool, dass wir es heute wirklich nochmal an einem Beispiel durchexerziert haben, dass es sich noch mehr rauskristallisiert hat. In der nächsten Folge, da erzählst du von einem Psychopathen, mit dem du im Knast gesessen hast.
Yeah, Folge 6.
Mit mehreren Leuten auch, ne? Oder war es nur einer?
Du, erzähl ich nächstes Mal genau. Also der Knast ist voll mit Psychopathen natürlich.
Aber es geht, glaube ich, um einen vor allem tendenziell, bei dem man ständig im Hinterkopf haben muss, was er getan hat, weil man schnell Gefahr läuft, sich zu täuschen und so ein bisschen sich von dem einlullen zu lassen, wenn ja, ich das richtig verstanden habe.
Ein Gutachter hat über ihn geschrieben, so, er glaubt eigentlich nicht an das Böse, aber in diesem Mann hat er das pure Böse gesehen.
Wow.
Ja, ist ein ganz schönes Brett von dem Psychologen.
Das pure Böse, darum geht es in der nächsten Folge.
So sieht's aus.
Wenn ihr hier diesen wunderschönen Pollux Menschen und mich und diesen Podcast mögt, dann abonniert den Channel.
Der wunderschöne Pollux? Hey. Ja.
Ich dachte, das ist doch nett, oder
Schreibt uns mal, wie ihr die Folge fandet. Weil wir sind beide so ein bisschen geknickt, weil es ja was anderes ist, wenn man sagt, hey, hier ist ein Psychopath, das ist schrecklich, er bringt jemanden um oder so, aber man hat das Gefühl, man kann dem entkommen. Man kann, das ist es, man kann weg von diesen Leuten. Und jetzt haben wir aber in der Folge so...
Na, man hat ja eigentlich keine Schnittstellen mit dem, aber wenn
genau, man
jetzt
hat keine Schnittstellen, genau,
das jetzt ist merkt man halt, dass man eigentlich umzingelt ist von denen und sogar eigentlich sich ganz oft vor den Karren spannen lässt denen.
Ja, wir sind...
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Frustrierende.
Sklaven dieser psychopathischen Unternehmenskultur.
Ja.
Das ist ein unangenehmes Gefühl. Ich wollte euch kein unangenehmes Gefühl machen. Schreibt uns dazu und denkt bitte nicht, ich bin kein komplett linke Socke. Darum geht's gar nicht. Ich glaube bloß, wir müssen da einiges ändern, sonst kriegen wir die nächsten Jahre viele Probleme.
Es geht ums Hinschauen. Schreibt uns gern an Max oder mich per
Instagram. Ach, schmeißt den Briefpost, Ding hier, wie heißt's? Flaschenpost. Schönes Mittelmeer.
Mit noch einem Plastikbecher oben
drauf. Nein, schmeißt nichts ins Meer. Oh Mann, Leute.
Ach, Ironie.
Wir sind jetzt raus.
Tschüss. Schön, war schön mit dir, Max.
Das war Pollux, Psychopathen im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Psychopathen im Knast, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.
Hi, hier ist Jelena Berner und am besten gibst du gleich mal den Link go.podimo.com/wwc in deinen Browser ein und hörst in dem Podcast Worldwide Crime, reale Opfer, digitale Spuren rein. Da berichte ich jeden Freitag von echten Kriminalfällen, bei denen TäterInnen ihre Opfer online kennenlernen, digitale Spuren hinterlassen oder sogar Verbrechen live übertragen. Und ich spreche mit Expertinnen über Ursachen für und Mittel gegen Gewalt im Netz. Worldwide Crime gibt es jeden Freitag exklusiv bei Podimo. Mit dem Link go.podimo.com/wwc kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen.